Es ist möglich, den Namen einer Person zu kennen und ihn dennoch nicht wirklich zu kennen. Genauso ist es mit Gott. Wir können alle Namen, es gibt so ein Buch, das heißt die ewigen Namen Gottes von Abraham Meister, des Sohn Welzer, da sind alle Namen Gottes drin. Hervorragend erklärt, wunderschön das Buch. Aber Sohn Welzer, wenn du das auswendig lernen würdest, heißt es immer noch nicht, dass du Gott wirklich kennst. Dass du eine Offenbarung von Gott hättest, wie er wirklich ist. Deshalb hat Gott dem Volk Israel seinen Namen dargebracht, klar gemacht, wie er ist, in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten, durch Täler hindurch. Ganz bewusst. Er hat nicht gesagt, so jetzt setzt euch mal hin und jetzt, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Er hat gesagt, nee, ihr müsst das erleben, ihr müsst das in eurem Alltag, ihr müsst das in den schwierigen Situationen eures Lebens erfahren und durchleben und dann auch es erleben, wie ich wirklich bin. Also, sie sollten jede Seite seines Wesens nicht nur verstandesmäßig kennen, sondern ganzheitlich erleben. Was macht einen guten Vater aus? Klar, es ist wichtig, seine Kinder mit allem zu versorgen, was er so hat, gell, so Kleidung, Essen und so weiter, ein Dach über dem Kopf. Aber mir persönlich ist es eigentlich am wichtigsten, dass meine Kinder über mich später sagen können, mein Vater ist jemand, der mich von Herzen lieb hatte und immer dann für mich da war, wenn ich ihn gebraucht habe. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Wenn jemand meine Kinder später mal fragt, wer ist euer Vater und wie ist er, dann wäre es eigentlich so nicht unbedingt toll, wenn sie sagen würden, naja, der heißt Gabriel Jamal, er wohnt da und da in der Straße, in der Stadt, ist Sozialarbeiter und in meinen Kinder- und Jugendjahren hat er mir ein Dach über den Kopf gegeben, hat mir genug zu essen gegeben, er hat gut für mich gesorgt. Das wäre eigentlich ein Armutszeugnis, weil es nichts über die Beziehung aussagt. Doch leider ist es so, dass wir Christen manchmal nicht mehr über Gott sagen können als das. Wir kennen Gottes Namen theoretisch, aber wie die Beziehung zwischen ihm und uns aussieht, ist entscheidend. Und ich glaube, unsere leiblichen Kinder lernen unser Wesen am besten kennen in Krisenzeiten, wenn es wirklich unten durchgeht. Da lernen sie unseren Charakter am besten kennen. Also wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie richtig in der Schule Probleme haben oder damals im Kindergarten, ja. Und dass wir uns um sie kümmern, wenn sie krank sind, sie trösten, wenn das Haustier gestorben ist oder was weiß ich was. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich so als Jugendlicher war ich nicht mehr, ich war 20, da bin ich in eine richtige Krise reingerutscht. Da ging es mir körperlich ganz schlecht, ja. Und ich habe wirklich da niedergelegen, über 40 Grad Fieber. Und ich hatte hier so einen Sor im Mund, also ich konnte wirklich nichts mehr machen. Und da war meine Mutter da, die hat sich um mich gekümmert. Die war da, die hat mich gepflegt, sie hat mich umsorgt, sie hat auf mich geachtet. Und das war irgendwie so ein Zeichen ihrer Liebe, die sie mir gezeigt hat. Das habe ich bis heute nicht vergessen, dass sie wirklich für mich da war. Ja? Und man verinnerlicht so ein Vaterbild durch Erfahrungen. Und ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen. Ein Pastor, den ich kenne, der ist mittlerweile verstorben, der hat mir erzählt, oder hat uns erzählt auf Beröa, dass er sehr eingebunden war in der Gemeinde. Da wurde gebaut, er war wirklich Tag und Nacht in der Gemeinde und da war gerade eine Ältestensitzung. Und auf einmal klingelte das Telefon und sein Sohn war dran, einer seiner Söhne. Und der sagte ihm, du Papa, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich jetzt. Er hat gespürt, jetzt kann er nicht einfach so zum Alltagsgeschäft übergehen, sondern er musste wirklich reagieren. Das hat er auch gemacht, er hat seinen ältesten Brüdern gesagt, hey, es geht nicht, Leute, ich muss zu meinem Sohn, der braucht mich, dem geht es richtig schlecht. Und hat er auch gemacht, er hat alles stehend liegen gelassen und ist zu ihm und hat mit ihm Zeit verbracht, hat sich um ihn gekümmert. So ging es auch dem Volk Israel. Gott hatte sein Volk aus Ägypten geführt und jetzt standen sie am Schilfmeer und sie wurden Zeugen der Vernichtung der gesamten ägyptischen Armee durch Gottes fantastisches Eingreifen. Das Volk jubelte über den Sieg, sie feierten ausgelassen, sie tanzten, sie sangen. Singen will ich dem Herrn, denn hoch und erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. 2. Mose 15,1. Und was danach geschah, lesen wir jetzt in 2. Mose 15, 22 bis 27. 2. Mose 15, 22 bis 27. Ich warte noch mal einen Augenblick. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden keine Wasser. Da kamen sie nach Mara. Das ist übrigens auch das hebräische Wort, ist identisch mit dem arabischen Wort. Da kenne ich das auch, kenne ich die Bedeutung, ich spreche auch ein bisschen Arabisch. Ich erkläre es euch gleich. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, statt versuchte könnte man sagen, und prüfte sie. Und sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten all seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Also unmittelbar nach dieser fantastischen Befreiung aus der Sklaverei begann Israels Wanderung durch die Wüste. Und in 3 Tagen legten sie ungefähr 50 Kilometer zurück und stellten dann später fest, hey, wir haben uns im Kreis gedreht. Im Prinzip waren es nur 20 Kilometer, die wir vorwärts gekommen sind. Und dann lesen wir noch zu allem Übel, dass die Israeliten kein Wasser fanden. Und das war natürlich problematisch, denn nach 2 Tagen war der gesamte Vorrat aufgebraucht. Und sie fielen von der höchsten Begeisterung, der Euphorie, die sie hatten aufgrund des, der Teilung des Roten Meeres, des Schilfmeeres, in die tiefsten Tiefen der Verzweiflung, weil sie ihren Mangel spürten. Und plötzlich entdeckte jemand ein Gewässer vor ihnen. Und man kann sich vorstellen, dass sofort so ein wilder Wettlauf zu dem Wasser begann und wer am ersten dort ist, haben sich da reingeschmissen, wahrscheinlich Kopf unter Wasser und getrunken und sie merkten, das ist kein gutes Wasser, haben sofort wieder ausgespuckt und haben dann den anderen gesagt, hey, trinkt davon nicht, das ist giftig, tut das nicht, das ist bitter, das Wasser, das ist nicht genießbar. Und die Nächsten hinter ihnen, die wollten ihnen das nicht glauben, haben sich auch reingestürzt und haben dieselbe Erfahrung gemacht und haben einfach gemerkt, das ist es nicht. Das ist das bittere Wasser und haben es sofort wieder ausgespuckt. Und die Bibel sagt, da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man den Ort den Namen Mara. Was tat Gott, Gottes Volk in dieser Situation? Es murrte gegen Mose. Und Gott, was sollen wir trinken? Genau dieselben Leute, die wenige Tage zuvor über einen herrlichen Gott unfassbare Wunder erlebt hatten, waren auf einmal ganz weit unten. Und Gott hatte sie auf übernatürliche Weise bewahrt, während um sie herum ganz Ägypten von schrecklichen Plagen heimgesucht wurde. Als dann sein Volk auf dem Weg in die Wüste war, befreite er sie mit den gewaltigsten Wunders, die Menschheit je gesehen hat. Die Teilung des Schilfmeeres. Das Wasser hat sich rechts und links aufgetürmt und sie konnten durchgehen. Und die ägyptischen Soldaten rannten in ihr Unglück, obwohl sie hätten eigentlich erkennen können, dass Gott am Werk war. Aber ihre Anmaßung hatte ihnen den Verstand geraubt und sie wurden vollständig vernichtet. Gottes Volk war gegen die Ägypter vollkommen schutzlos. Und trotzdem gelang es ihnen, durch Gottes Eingreifen aus Ägypten zu entkommen, und sie blieben ausnahmslos alle am Leben. Und ich frage euch, ich frage mich auch, wie konnte irgendein Israelit jemals wieder an Gott zweifeln, nachdem er Zeuge dieser unfassbaren, gewaltigen Wunder geworden war? Aber leider, sobald die Menschen in der Wüste Durst bekamen, vergaßen sie alles, was Gott Wunderbares für sie getan hatte. Und sie brauchten nicht mal 3 Tage, um an ihm zu zweifeln. Und vielen Christen geht es heute genauso. Wir haben Wunder über Wunder der befreienden Kraft Gottes erlebt, immer wieder und immer wieder. Doch plötzlich zweifeln sie dran, dass der Herr weiterhin auf ihrer Seite ist, weil sie in eine Mangelsituation kommen. Und wir sind oft in der Situation, dass wir vielleicht auch das Wesen unseres himmlischen Vaters nicht wirklich begriffen haben. Es blieb nichts hängen, obwohl sie so viel mit Gott erlebt hatten. Da war irgendetwas in ihrem Herzen, dass dies verhinderte. Dass das ganz tief sackt und drin bleibt, dass Gott ein guter Gott ist, dass er für sie ist, dass er heute Morgen sagt, Schatz, ich liebe dich. Irgendetwas in ihrem Herzen verhindert es. Der Glaube kommt übrigens laut Römer 10, Vers 17 nicht aus Zeichen und Wundern, sondern aus der Predigt, was sich auch in dieser Situation wieder mal zeigte. Indem ich das Wort aufnehme, das mir etwas über den Charakter, über das Wesen Gottes sagt, also das Wort, das mich auch glaubensmäßig weiterbringt, das mich wachsen lässt im Vertrauen zu ihm hin. Wenn wir erkennen, wer er ist, dann hilft uns das in unserer Beziehung zu ihm. Wir lernen trotzdem am besten durch Erfahrung, durch Prüfung, durch die wir gehen. So, warum hat Gott die Israeliten geradewegs zu dem bitteren Wasser von Mara geführt? Warum hat er nicht einfach für sie gesorgt, so wie am Schilfmeer? Hätte er ja machen können. Aber er hat sie genau zu diesem Wasser geführt. Da denkt man, hallo, was ist das denn jetzt? Ja? Er hat schließlich vorher eine gesamte Armee wegen ihnen ausgerottet. Und er hätte ohne weiteres alles vorbereiten können, das bittere Wasser hätte er süß machen können. Nur durch ein Wort oder durch einen Gedanken von Gott hätte er alles verändern können. Noch ehe der erste Israelit dort ankam, warum hat er das nicht getan? Gott hatte sein Volk nach Mara geführt, um sie etwas zu lehren. Er wollte seine Gemeinde bauen, aber er konnte es nicht tun, weil da etwas war, was die Israeliten daran hinderte, zu vertrauen und vorwärts zu gehen. Es war etwas in ihren Herzen, dessen sie sich selbst gar nicht bewusst waren. Es war wie eine Krankheit. Das hebräische Wort für Marra bedeutet Fäulnis der Bitterkeit. Ein Geist der Bitterkeit hatte sich im Volk breit gemacht. Und dem musste, bevor es weitergehen konnte, Einhalt geboten werden. Da musste Gott erst mal dran. Und es ist schon irgendwie komisch, dass nur deswegen, weil dieses Wasser bitter war, dass das Volk zweifelte. Nur wegen dem Wasser? Es ging aber hier gar nicht um das Wasser. Gott brachte sie an diesen Ort, um etwas aufzudecken, was ohnehin in ihrem Herzen schon war, eine Wurzel der Bitterkeit. Er konfrontierte sie mit einer Haltung, die wahrscheinlich verursacht wurde durch sehr schwere Erfahrungen in Ägypten. Sie waren traumatisiert, sie haben schreckliche Dinge erlebt und das war ihre Reaktion auf einen Umstand, mit dem sie einfach nicht umgehen konnten. Ja. Und da kam alles hoch, die Angst, die Verzweiflung, das Gefühl, wir sind hier alleingelassen und keiner hilft uns. Ja? Und sie verzweifelten in dieser Zeit an ihrem Gott in Ägypten. Und es war eine bestimmte Zeit der Demütigung und Not. Und das wurde jetzt aufgedeckt. Gott konnte sein Volk einfach nicht weiterführen, solange diese tödliche Krankheit der Bitterkeit grassierte. Darum war der erste Platz, an dem er sie in die Wüste brachte, dieser Teich der Bitterkeit, um es aufzudecken. Und versuchen wir uns nochmal vorzustellen, diese Szene bei Mara. Wie die Leute das bittere Wasser ausspucken, die müssen total verwirrt gewesen sein. Ja, eben gerade noch Gott als Versorger, als Helfer, als Sieger, ja, als Herr über alles, als König. Und auf einmal lässt er sie hängen. Und ich kann mir vorstellen, wie sie da in Gruppen, nach ihren Sippen zusammenstanden und rätselten, warum Gottes Segen und Gunst so schnell aus ihrer Mitte verschwunden waren. Vielleicht haben sie sogar irgendwie versucht, den Herrn anzubeten, aber sie konnten es einfach nicht. Sie brachten es nicht fertig. Sie waren total entmutigt. Und genau das bewirkt Bitterkeit. Sie stiftet Verwirrung, das Gefühl, bei Gott in Ungnade gefallen zu sein und die Unfähigkeit, ihn anzubeten. Das bewirkt Bitterkeit. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die in dieser Geschichte für uns heute steckt, für jeden Einzelnen von uns, für mich auch. Gott will uns vor den schrecklichen Auswirkungen eines verbitterten Herzens warnen. Bitterkeit hat sehr oft mit der Enttäuschung über Gott zu tun, über Situationen, die wir nicht einordnen können, wo wir denken, das kann nicht sein, das kann nicht mein Gott sein. Und das passt einfach nicht mit dem Gottesbild zusammen, das ich habe, oder auch mit Erfahrungen, die wir früher gemacht haben, wo wir denken, das gibt es doch gar nicht. Weil Gott anders gehandelt hat, als wir uns das gewünscht hätten. Und Gott hatte an diesem Volk fantastische, unleugbare Wunder der Befreiung getan. Doch seit ihrer schlimmen Erfahrung in Ägypten, durch alle 10 Plagen und die wunderbare Teilung des Schilfmeeres hindurch, hatten die Israeliten nie aufgehört, an ihren Zweifeln, ihrer Furcht und ihrem Unglauben festzuhalten. Zuerst hatten sie Mose, dem Knecht des Herrn, nicht geglaubt, und dann hatten sie permanent Zweifel geäußert, ob Gott wirklich mit ihnen sei. Das zieht sich die ganze Zeit durch, wenn wir diese Phase uns anschauen, nachdem sie aus Ägypten weg sind. Das kommt immer wieder, dass sie zweifeln, dass sie auch verzweifeln, ja, dass sie bitter sind, dass sie Gottes Handeln nicht einordnen können. Wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Das trifft auf bittere Menschen zu. Du hörst bittere Menschen nie von den Taten Gottes erzählen. Wenn sie den Mund aufmachen, hörst du Negatives, hörst du Zweifel, hörst du Kritik an anderen oder an Gott. Und immer natürlich sind die anderen schuld an ihrem Zustand, vor allen Dingen auch Gott. Es sind die Geschwister, die nicht nett zu einem waren, die einen verletzt haben. Es sind Familienmitglieder, es ist der Ehepartner und. Das sind die Nachbarn, das sind die Kollegen, die nicht so geistlich sind wie wir und, ja. Kenne ich alles aus eigener Erfahrung. Aber Gott ist zuallererst gnädig und lässt solche Situationen zu, um das ans Licht zu bringen, was in unserem Herzen ist. Aber nicht, um uns zu bestrafen. Gott will uns nicht prügeln oder uns irgendwie an den Pranger stellen. Das will er nicht. Im Gegenteil, er möchte es wegnehmen, er möchte es vergeben, er möchte es heilen. Wie auch hier in dieser Situation, Gott vernichtet das Volk nicht, sondern er offenbart sich ihnen ganz neu in seiner Liebe. Gott wies Mose an, ein Stück Holz zu nehmen und es in das bittere Wasser zu werfen. Die Bibel sagt, da warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. 2. Mose 15, 25. Es gibt auch neutestamentlich ein Holz, das zur Heilung dient. Und dies erschien viele Jahre später auf Golgatha. Jesus hat dieses Holz das Kreuz von Golgatha, in diese bitteren Tiefen all unserer Sünden geworfen und dadurch das Wasser des Lebens für uns süß gemacht. Jesus hat alles auf sich genommen am Kreuz. Er hat alles an sich gezogen, was bitter ist, was verletzt ist, was voller Schmerzen ist, was voller Schuld ist. Er hat es an sich gezogen, freiwillig, um uns zu heilen. Und dahin dürfen wir auch unsere Bitterkeit bringen und den Kreuzestod Jesu in unsere Bitterkeit legen. Uns also vorstellen, das auch machen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Bitterkeit. Und an den Wassern von Mara entdecken wir Jahwe Rapha, den Herrn, der dich heilt. Das ist der Name Gottes, der sich in dieser Situation den Israeliten offenbart hat. Und das Wurzelwort für heilen bedeutet hier unter anderem ganz machen, heil machen, ganzheitlich in Ordnung bringen. Und Gott sagte in dieser Geschichte zu Israel, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich in Ägypten auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Gott möchte dich heilen. Und das vor allen Dingen an deiner Seele, an deinem Herzen. Vielleicht hast du Dinge in der Vergangenheit erlebt, die du überhaupt nicht einordnen kannst, die so schwierig waren, die so traumatisch waren. Vielleicht war es eine Ehekrise. Oder deine Kinder haben dich überfordert oder überfordern dich immer noch. Vielleicht hast du auch traumatische Erlebnisse in deiner Kindheit erlebt, die du nicht mehr los wirst. Vielleicht bist du auch böse auf jemanden in der Gemeinde oder auf mehrere. Vielleicht denkst du, es geht nicht richtig vorwärts bei uns. Dann prüfe dich selbst, was in deinem Herzen ist. Damit fängt es an. Damit fängt Erweckung an. Nicht etwa durch viele Aktivitäten, indem man jetzt irgendwas aus dem Boden stampft, sondern es fängt in deinem und meinem Herzen an. Da fängt Erweckung an. Indem wir hinschauen und indem wir Jesus, unseren Arzt, unseren Heiler, unseren Bischof unserer Seelen, so sagt das Neue Testament, er ist der Seelsorger unserer Seelen, er kennt uns. Er weiß, wie es um uns steht. Indem wir ihn da dran lassen, da, wo es weh tut und da, wo wir nicht weiterkommen. Vergib und lass los, damit du selber frei wirst. Jesus sagt dir heute Morgen, deshalb lass doch uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Die Bürde ablegen. Vor Gott zu bringen. Und Jesus kommt da hinein mit dem Strom des Heiligen Geistes. Das will er, wenn wir es ihm erlauben, da ganz tief dran zu kommen. Das, was dich abhält, mit Jesus vorwärts zu gehen, dürfen wir am Kreuz von Golgatha ablegen. Das bezieht sich auf dein persönliches Leben, aber auch auf das Leben in der Gemeinde. Vielleicht hat sich auch da etwas angesammelt, das dich hindert und euch hindert, uns im Willen Gottes zu bewegen. Lege es ab und nimm die heilende Liebe und Gegenwart Gottes in dich auf. Oder kläre es. Suche ein seelsorgerliches Gespräch. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sicher, Gott hat auch überhaupt keine Probleme mit deinen Problemen. Überhaupt nicht. Sorry. Gott ist nicht überfordert oder ist nicht erschrocken, egal mit was du dich rumschlägst. Gott wusste es vorher schon. Er kann damit umgehen, er will damit umgehen. Er wendet sich auch nicht ab, weil er sagt, ach, wie schrecklich. Macht er nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber er will da dran, er will, dass das nicht mehr zwischen dir und Gott steht. Kläre es. Such das Gespräch. Hier gibt es Seelsorger in der Gemeinde. Hier gibt es Menschen, die offen sind. Mach das nicht allein mit dir aus, wenn du merkst, du schaffst das nicht. Such das Gespräch. Ich bin auch offen für Gespräche, bin auch da nachher. Oder wenn jemand meine Telefonnummer möchte, ist das auch in Ordnung. Könnt ihr gerne mal anrufen. Ja, das war die Botschaft heute Morgen.